Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zurück im Stammtisch. Bei mir im Studio vom RefLab sind heute Sandra Huendal-Tesch von Reformiert. Hallo Sandra.
Hallo.
Du hast noch den Picasso auf dem Schoss. Das ist dein Hund. Falls man etwas hört, wissen wir, was es ist.
Sehr gut.
Und Cornelia Krause, ebenfalls von der Zeitung Reformiert. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Ihr seid heute zu mir, Evelyn vom RefLab, ins Studio gekommen, weil ihr einen Themenschwerpunkt gehabt zum Thema Housing First. Das hat mit Obdachlosigkeit zu tun. Sandra, du hast hier eine Reportage geschrieben über ein Projekt in Zürich, beaufsichtigte Wohnintegration. Das kann man online nachlesen, wir werden das verlinken. Erzähl mal, wie ist dir gegangen bei dieser Repo? Was hast du mitgenommen?
Ich habe das schon sehr eindrücklich gefunden. Wir haben, das Thema ist im Moment politisch sehr aktuell. Und wir haben uns mal damit befasst, ja, gibt es eigentlich schon etwas, was in die Richtung geht? Und sind dann eben fündig geworden, hier in Zürich, bei der beaufsichtigten Wohnintegration. Das sind ungefähr 42 Menschen, die dort leben und eine eigene Wohnung haben. Es sind Menschen, die sonst eigentlich auf der Straße wären und durch das Projekt die Möglichkeit haben, so in einem menschenwürdigen Rahmen zu existieren. Das hat mich sehr beeindruckt.
Und ich habe vorher den Begriff gebraucht, Housing First. Kannst du noch schnell erklären, was bedeutet das eigentlich?
Wohnen ist ein Grundrecht. Das ist entscheidend, wo wirklich jedem einzelnen Mensch zusteht. Und man muss sich nicht zuerst dafür qualifizieren. Das heisst, die Obdachlosen, die müssen nicht abstinent sein. Sie müssen auch keinen Entzug machen zuerst oder eine Therapie besuchen.
Das heisst, sie kommen einfach eine Wohnung über, zuerst bevor sie ihre Probleme gelöst haben, wie als Grundlage dafür. Es gibt wie nicht die Bedingungen, die es sonst vielleicht gibt.
Ganz genau. Ja.
Cornelia, du hast ein Interview geführt mit einem Mann aus Finnland, Juha Kakinen. Mhm. Er ist der Pionier oder Erfinder, kann man das so sagen? Was zeichnet das Projekt in Finnland aus?
Genau, also Finnland hat 2008 Housing First eingeführt und er war in der Arbeitsgruppe, die das Konzept erstellt hat. Und zeitgleich, interessanterweise, ungefähr zeitgleich, wurde auch in den USA sowas sehr, sehr Ähnliches konzipiert, das auch unter dem Namen Housing First firmiert. Genau, und Finnland hat es also tatsächlich geschafft, eben mit diesem Konzept dann auch sehr, sehr große Erfolge zu erreichen. Also seit der Lancierung von Housing First in 2008 haben die in Finnland tatsächlich die Obdachlosigkeit halbiert.
Krass, mhm. Einfach mit der einen Maßnahme.
Genau, also es ist natürlich eine Maßnahme, die auch sehr viel Effort bedeutet.
Kannst du ein bisschen erzählen, was umfasst das Konzept?
Genau. Also es bedeutet natürlich erstmal, dass Wohnraum geschaffen werden muss. Und das ist eigentlich das Zentrale, weil so viele Wohnungen gab es natürlich auch nicht unbedingt in den städtischen Zentren in Finnland. Also das ist eigentlich das Wichtigste, was der Experte sagt. Ja, und das bedeutet eben, dass die Menschen von der Straße geholt werden, aber auch Menschen, die sonst vielleicht untergekommen wären bei Verwandten, die bekommen dann eben auch eine Wohnung gestellt. Und je nachdem, wie viel Bedürfnisse, die Menschen auch haben zur Betreuung, wird dem auch Rechnung getragen. Das heißt, also es gibt sowohl Betreuung durch Sozialarbeiter, durch Schuldenberatung, alles Mögliche. Also alle eigentlich diese Dienste, die jedem finnischen Bürger offen stehen, die erhält man auch in diesen Unterkünften.
Das ist ja schon noch krass. Ich habe den Kli nachgelesen, weil ich mich gefragt habe, es klingt einfach wahnsinnig teuer, Leute einfach so eine Wohnung zur Verfügung stellen. Und das ist sicher ein Argument, das viel kommt. Und er sagt aber eigentlich, es ist viel günstiger.
Genau, das ist auch so. Also weil die Menschen, die auf der Straße leben, brauchen natürlich auch viele Dienste des Staates. Sie landen oft im Krankenhaus, haben teure Therapien, beschäftigen auch die Justiz, die Polizei häufiger als andere. Und wenn man in so einer Wohnung lebt und ein relativ geregeltes Leben hat, dann kommt man, was diese Belange angeht, natürlich auf tiefere Kosten. Und Tatsache ist, dass die in Finnland gesagt haben, dass sie pro Jahr und Person eigentlich durch Housing First Einsparung von etwa 15.000 Euro haben. Also insofern kommt es wesentlich günstiger, den Leuten eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, als sie auf der Straße zu lassen.
Warum macht man das nicht überall?
Ja, es braucht also, wie gesagt, es braucht einfach vor allem Wohnraum. Und man weiß ja, wie jetzt in der Stadt, also in der Stadt Zürich zum Beispiel oder in der Schweiz, auch in anderen großen Städten die Diskussion läuft. Es ist einfach unglaublich schwierig, Wohnraum zu schaffen, günstigen Wohnraum sowieso. Und ich glaube, das ist das größte Problem.
Sandra, kannst du erzählen, wie ist das bei dem Projekt in Zürich? Wenn du das so hörst von der Cornelia, ist das genau gleich oder so ein Unterschied? Und wie, wo wohnen denn konkret jetzt die Leute? Weil in Zürich eine Wohnung finden, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
Genau. Also eigentlich muss man sagen, sie wohnen an einer äußerst privilegierten Lage. Das Ganze ist ganz in der Nähe von der, also es ist eigentlich bei der Langstrasse, also je nachdem, wie man es sieht, privilegiert, aber ich meine, es ist zumindest mitten in der Stadt, genau. Und ja, das ist noch spannend, was Cornelia gesagt hat, also auch da in Zürich geht es wirklich darum, den sogenannten Drehtüreffekt zu durchbrechen.
Was
und
ist das?
Da meint man, dass eben die Menschen voran, bevor sie untergekommen sind, sind die immer wieder in sozialen Wohneinrichtungen gewesen, Notunterkünfte etc., und auch in psychiatrischen Kliniken oder Spitälern. Und das ist natürlich eben durchaus ein grosser Kostenpunkt, der Gesellschaft schlussendlich mehr kostet als eben die Art von Angebot, wo 5'100 Franken pro Obdachlose im Monat kostet, was eigentlich nach viel tönt, aber ja eigentlich auch so in der Gesamtrechnung tatsächlich gar nicht so viel ist. Der Unterschied zu Finnland ist jetzt da schon vor allem der, dass es halt, wie der Name schon sagt, beaufsichtigtes Angebot ist. Das heisst, es ist wirklich permanent, sind Leute vor Ort, die das Ganze auch irgendwo begleiten. Und der Vertrag, eigentlich, den die Leute haben, also der Mietvertrag, das wird vom Sozialamt geregelt. Ich glaube, in Finnland, Cornelia, du sagst, wenn ich nicht richtig liege, aber ich glaube, dort geht es mehr darum, dass die Menschen auch sehr oft selbstbestimmter auch sich um den eigenen Vertrag kümmern. Und
also es ist tatsächlich so, die Betreuung oder das Ausmaß der Betreuung spielt eigentlich meines Erachtens nicht so eine Rolle bei der Definition von Housing First, weil in Finnland gibt es sowohl Unterkünfte, wo die Leute sehr, sehr wenig betreut werden, weil sie alleine zurechtkommen, als auch Unterkünfte, wo die relativ engmaschig betreut werden, wo auch, so wie ich es verstanden habe, auch tatsächlich 24 Stunden am Tag jemand da ist, also ein Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin vor Ort. Also man kann jetzt, also ich glaube, das Ausmaß der Betreuung ist nicht so entscheidend, aber der Vertrag tatsächlich ist in Finnland so geregelt, dass eigentlich der Vertrag auch mit der Person gemacht wird, also selber mit der Person, der Wohnungsvertrag, der Mietvertrag. Und wenn die Person das nicht zahlen kann, was ja in vielen Fällen der Fall ist, dann wird das dann eben vom Sozialamt irgendwie übernommen, quasi die Kosten. Aber das Prozedere ist eigentlich genau das Gleiche für alle anderen Bürger im Land auch. Also das heißt, man kann dann quasi Zuschüsse beantragen und so weiter und so fort und bekommt das am Ende praktisch komplett bezahlt. Aber man steht selber als Mieter in dem Mietvertrag.
Genau, und ich glaube, das ist da nicht der Fall. Und was halt auch noch ist, die Hausordnung, die ist doch recht streng, also man muss sich wirklich auch daran halten, das ist quasi eine Bedingung. Und das beinhaltet auch, dass man, wenn man das Haus verlässt, den Schlüssel abgibt. Das hat einen Empfang und dort werden alle Leute auch kontrolliert. Weil es ist natürlich durchaus so, dass viele süchtige Menschen dort wohnen, das eigentlich praktisch alle. Es sind wirklich auch die Leute, die zu Platzspitzzeiten auch auf der Gasse gewesen sind, viele von ihnen. Und insofern braucht es natürlich schon auch diesbezüglich irgendwie eine strenge Handhabung. Und darum, es ist nicht einfach so, quasi, jeder kann ein bisschen machen, was er will. Aber jeder hat seine eigenen vier Wände. Und dort auch eine gewisse Intimsphäre. Und natürlich die Sozialarbeiter, die haben auch Zugang. Also die müssen sich zwar vor anmelden, aber natürlich auch, um den Hygienestandard zu überprüfen etc. ja, braucht es da schon irgendwie Kontrolle.
Aber einfach damit das klar ist, so Substanzen, das ist erlaubt,
das
oder?
Das ist erlaubt, genau.
Ist das
genau.
In Finnland auch so?
Ja, ja, genau. Ja. Das ist eben der Punkt. Also man sagt eben nicht, die Leute müssen erst die Therapie machen und bekommen dann als Belohnung in Anführungsstrichen ja dann eine Wohnung, sondern es geht eigentlich darum, dass man die Wohnung bedingungslos stellt.
Mich nimmt das noch ein bisschen Wunder. Du hast gesagt, sie haben die Obdachlosigkeit halbiert in Finnland. Weiss man mehr über wie die Nachhaltigkeit von dem Projekt? Also wenn jemand eine Wohnung bekommt, ist es denn tatsächlich auch so, dass es den Leuten leichter fällt, die Sachen anzugehen, wo sie sonst Probleme haben im Leben? Also irgendwie eben Suchterkrankungen zum Beispiel oder auch, weiss auch nicht, Arbeitssuche.
Also ich glaube, ich weiß jetzt keine Statistik über, also zu dem Thema, aber was mir eben dieser Juha Karkinen gesagt hat, war, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die alleine dadurch, dass sie eine Wohnung bekommen, dann auch den Ansporn haben, ihre Probleme eher in den Griff zu bekommen. Jetzt ist das sicher nicht die Mehrheit der Personen, aber solche Fälle gibt es auch. Und ich denke, zwischen dem, dass Menschen eigentlich es nicht schaffen und dem Idealfall, dass sie wirklich reintegriert werden, vielleicht sogar in den ersten Arbeitsmarkt, gibt es einfach alles.
Also es ist ein riesiger Vertrauensvorschuss, oder, wo man den Leuten so gibt. Kann man schon noch vorstellen, dass das eine Auswirkung hat?
Ja, genau. Also das ist noch mit eine Idee dahinter auch. Ja.
Wie hast du das erlebt, Sandra, bei der Reportage, die du gemacht hast? Du hast ja auch mit Leuten geschwätzt, die dort wohnen. Kannst du ein bisschen erzählen von denen? Wie geht es jetzt denen in diesem Projekt?
Also ich habe vor allem mit einer stadtbekannten Obdachlosen geredet, wo viele Jahrzehnte eigentlich auf der Straße gewohnt hat. Und ja, sie ist halt da gekommen mit dem Bier. Es war morgen, als wir uns getroffen haben.
Also sie ist jetzt nicht mehr obdachlos?
Genau. Um das nein, sie ist jetzt sie nicht mehr obdachlos. Genau, sie wohnt jetzt in diesem Projekt und das auch schon ein paar Jahre. Also 2019 hat ja die Stadt das Haus erworben, den Wohnblock. Mhm. Sie wohnt dort und hat eine kleine Wohnung, die sie uns aber nicht zeigen hat mögen. Ich glaube, sie hat an diesem Tag gar nicht aufgeräumt gehabt. Und dann haben wir uns dort
so, oder? Ja, genau.
Dann haben wir uns dort im Büro getroffen, von der Aufsicht. Und ja, sie hat also eigentlich einen recht zufriedenen Eindruck gemacht. Sie ist auch nicht in dem Sinn verwahrlost. Also sie ist normal angelegt gewesen und zurecht gemacht und hat irgendwo ja, irgendwie so auch gesagt habe, dass sie, seit sie nicht mehr auf der Gasse ist, eben sehr viel weniger existenzielle Nöte und Sorgen hat. Und sie hat halt immer müssen von Tag zu Tag schauen und hat auch irgendwie ihren Schlafplatz müssen verteidigen. Als Frau ist es ja besonders gefährlich auch und geht mitunter sehr ruppig zu und her. Und das hat sie als schlimm erlebt und als unwürdig auch. Und sie hat eigentlich da von dem her sehr, sehr positiven Eindruck gemacht und ist auch ganz begeistert. Weil sie sagt halt einfach, für sie ist das der grösste Luxus, was es gibt, ein eigenes Badzimmer zu haben, vor allem WC. Das ist nämlich als Obdachlose ein riesen Stress, weil man immer muss mit dem eigenen WC-Papier unterwegs sein und irgendwo so quasi, ja, halt einfach die wirklich ganz fundamentale Sachen, wo wir uns irgendwie gar nicht vorstellen können. Und sie hat das auch irgendwie schön gesagt. Sie hat gesagt, sie kann sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet hat, damals obdachlos zu sein. Es ist so, wie wenn man sich versucht, im Winter die Sommerhitze zu vorstellen. Es ist etwas, was irgendwie gar nicht möglich ist. Also von dem her, sie ist sehr, 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 sehr glücklich. Und für sie ist das jetzt ein riesen Gewinn.
Sehr cool zum Hören. Ja. Gibt es noch andere Sachen, die dir aus dem Interview hängen geblieben sind?
Ja, ich glaube, also sind verschiedene Dinge. Das eine ist eben, sind die Punkte der Prävention. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was man in Finnland alles macht, um Obdachlose von der Straße zu holen. Aber in Finnland wird auch eine ganze Menge davor gemacht, um eigentlich überhaupt das zu verhindern, dass Leute in der Situation landen. Und das gehört eben schon auch dazu, also zu dieser ganzen Strategie eigentlich auch von vornherein zu gucken, dass es genügend günstigen Wohnraum gibt, auch für Familien, die so am Limit sind. Dass es Schuldenberatungen gibt, die Leuten frühzeitig helfen, damit es eben erst gar nicht zur Obdachlosigkeit kommt. Und das war auch Teil von Finnlands Strategie. Also es ging jetzt nicht nur darum, die Leute, die schon auf der Straße sind, von der Straße zu holen, sondern einfach auch zu verhindern, dass die Menschen dort landen. Und damit einhergeht halt wieder dieses Wohnungsbauproblem und auch die Notwendigkeit, einfach günstige Wohnungen für tiefe Einkommensschichten zu schaffen. Und das hat mir eben dieser Herr Karkinen auch gesagt, dass das sei eigentlich das Zentrale, also Sozialwohnungen in großem Stil.
Das ist ja in der Schweiz schon auch ein Thema, also
genau.
Wohnungsnot, Mieten, die steigen. Gerade heute Morgen habe ich in den Nachrichten gehört, dass sehr viele Familien, die Hälfte der Familien, Geldsorgen haben. Das ist krass, oder? Mhm. Die Hälfte von Familien, es sind so viele Leute. In der Schweiz leben 2200 Leute auf der Strasse, also ohne Wohnsitz. Hat eine Studie gegeben letztes Jahr von einer Fachhochschule und 8000 sind bedroht von Wohnungsnot. Also das heisst, das ist wirklich ein direkter Zusammenhang. Es liegt nicht nur daran, dass die Leute völlig andere Probleme haben oder so, sondern wirklich, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt.
Genau. Und ich meine, es gibt ja auch viele Vorstöße immer wieder. Auch gerade in der Stadt Zürich bekommt man das ja immer wieder mit. Wie macht man das, dass man bezahlbaren Wohnraum schafft? Wie kann auch die Stadt mehr günstigen Wohnraum schaffen, kaufen und so weiter und so fort? Und das sind eben alles Dinge, die relevant sind. Die Frage, die sich halt eben auch stellt, ist, funktioniert so eine Strategie eigentlich auch abgekapselt in einer Stadt oder bräuchte es nicht eine nationale Strategie? Und in Finnland, also der Experte aus Finnland hat eigentlich ganz klar gesagt, das braucht einen nationalen Effort. Es geht nicht irgendwie, dass eine Stadt das macht und die andere nicht. Und in Finnland wurde eben diese Strategie auch auf nationaler Ebene implementiert und so hat sie sich bewährt. Das bedeutet halt dann auch, dass die Leute sich ihren Lebensmittelpunkt dann auch unabhängig vom Angebot suchen quasi, oder? Also man könnte jetzt sagen, gut, wenn die Stadt Zürich das jetzt anbietet, dann gehen alle nach Zürich, die Lust haben, irgendwie da günstigen Wohnraum zu haben, ja, um das jetzt mal so überspitzt zu sagen. Und das passiert, also sowas passiert eben nicht, wenn man weiß, in jedem Ort gibt es die Möglichkeit, oder? Und dann geht man dahin, wo man seinen Lebensmittelpunkt eigentlich unten haben möchte. Und deswegen ist es, glaube ich, schon auch sehr wichtig, dass man das Problem nicht so einzeln anschaut, sondern dass man auch versucht, eine nationale Strategie zu entwickeln. Das ist ja in der Schweiz immer recht schwierig.
Ich glaube, das ist wirklich ein konkretes Problem, wo letzten Winter ist mir aufgefallen zu Bern, dass sehr viel mehr Leute auf der Straße sind, schon irgendwie im Herbst. Und ich habe gedacht, was passiert mit diesen Leuten im Winter? Ich habe dann mal nachgefragt und die Person von der Stadt Bern hat mir Auskunft gegeben, ja, es gibt halt viele Leute, die eigentlich gar nicht ihren Wohnsitz, ich habe schon das Wort lustig gefunden im Zusammenhang, weil die haben ja gar keinen festen Wohnsitz, halt nicht in der Stadt Bern haben, sondern aus irgendeiner Aussengemeinde kommen, aber weil halt Armut einem ins Zentrum treibt, weil man dort alles überkommt oder je nachdem auch Drogensucht oder so. Das ist ja wirklich eine sehr komplexe Situation.
Genau, und das war in Finnland eben auch genau der Fall. Also das hat er so gesagt. Man wusste dann halt auch die Notunterkünfte in Helsinki und so, da gibt es diese und jene Hilfsangebote. Und das Problem haben sie eben auch mit Housing First gelöst, indem dass es eben in allen Städten und Gemeinden diese Angebote gibt.
Also das heisst, unabhängig, wo ich bin, auch irgendwo in irgendeinem kleinen Dörfli aussen, ich komme eine Wohnung über, wenn ich sonst auf der Straße wäre in Finnland.
Also so hat er mir das ungefähr gesagt. Ob es jetzt wirklich im hinterletzten Dorf ist, also das kann ich jetzt nicht beurteilen von Zürich aus, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, dass es in flächendeckend im Land diese Angebote gibt.
Habt ihr jetzt den Eindruck aus den Gesprächen, die ihr geführt habt und aus der Beschäftigung mit dem Thema, es ist in der Schweiz, man ist sehr, sehr weit davon entfernt? Gibt es da Anstrengungen, um in die Richtung zu kommen? Du hast das Projekt Beaufsichtigte Wohnintegration besucht, Sandra. Das ist ja nicht genau Housing First, aber verändert sich da die Situation zugunsten der Leute, die
keine Wohnung haben? Also es ist jetzt ein Pilotprojekt geplant in Zürich, aber man weiß eigentlich noch nicht mehr dazu, weil eben, wie uns gesagt wurde, ist von Seiten der Stadt tatsächlich der Wohnraum ist ja einfach das grosse Problem da. Aber was ich vielleicht noch kurz sagen in Ergänzung zu der Cornelia, eben dass die beaufsichtigte Wohnintegration, die ist jetzt auch für Leute, die da im Kanton eben heimisch sind. Das heisst, oder, die Idee, dass eigentlich wirklich jeder und von überall her irgendwo eine Wohnung, einen Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommt, von da sind wir natürlich noch weit entfernt. Also ich glaube, das ist schlicht und einfach nicht vergleichbar. Und Zürich zum Beispiel Stadt hat natürlich ganz viele verschiedene so Wohnangebote, wo zum Beispiel sich an Familien richtet oder irgendwie andere Gruppen. Das ist jetzt einfach eins von diesen Projekten. Und das sind wirklich Leute, die eben keine Chance mehr haben auf den primären Wohnungsmarkt. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen. Also das sind Menschen, wo man einfach noch möchte eine würdige Existenz ermöglichen, aber ohne, dass man noch den Anspruch hätte, dass sie eben wieder einen Platz finden in der Gesellschaft, in der also primären Wohnungsmarkt.
Mir ist durch den Kopf, dass Wohnen ja ein Menschenrecht ist. Also es ist eigentlich, es müsste uns alle einfach, also es geht eigentlich nicht, dass Leute auf der Straße sind, wenn sie das nicht wollen.
Das ist so. Und was du vorhin noch gesagt hast, das finde ich halt auch ganz wichtig. Es ist, die Studie muss uns schon zu denken machen. Es sind 2200 Leute obdachlos in der Schweiz. Okay, das ist nicht so viel, sage ich mal. Aber was ist denn mit denen, die bedroht sind?
Mhm. Bedroht sind, noch mal viermal so viel,
ihre Wohnung zu verlieren. Genau. Und ich glaube, die Zahl, und da muss man sich nichts vormachen, die steigt definitiv. Und das ist auch eben die, gerade jetzt in den Medien mit der brutalen Armut, die da auch irgendwie den Mittelstand heimsucht, sage ich mal. Das ist natürlich schon das muss uns echt zu denken machen. Und ich glaube, da muss man einfach, da muss Politik reagieren und sich überlegen, wie kann man diesen Leuten eben das Grundrecht irgendwo ermöglichen, zu wohnen. Auch, ich weiss nicht, es gibt ja viele Leute, die aus ihren Wohnungen raus müssen, weil sie es nicht mehr zahlen können, weil vielleicht abgerissen wird und neu gebaut. Und das betrifft ältere Menschen, die das ganze Leben da verbracht haben in der Stadt und jetzt plötzlich müssen irgendwo auf dem Land sich etwas suchen, weil sie sich es nicht mehr leisten können. Also es sind viele, sehr, sehr viele Probleme im Bereich Wohnen, wo Housing First sicher wichtig ist, um jetzt da irgendwie nach dem Vorbild von Finnland irgendwo auch aufzubauen.
Und gleichzeitig scheint es wie eine Symptombekämpfung zu sein in dem Fall, weil es eben Prävention wichtig ist, hast ja du auch gesagt gerade vorher. Mhm. Also dass Leute gar nicht erst ihre Wohnung verlieren.
Genau. Ja, ich glaube einfach, das ist im Moment auch, oder überhaupt, dass die größte Gefahr, ja, dass es noch mehr betrifft in Zukunft.
Ja. Ich habe ein bisschen umgeschaut vor unserer Aufnahme. In Basel gibt es auch ein Pilotprojekt, das von der Heilsarmee geleitet wird. In Basel ist vor einem Jahr die Initiative Recht auf Wohnen angenommen worden. Und das Pilotprojekt läuft aber schon seit mehreren Jahren bis den Herbst und scheint auch sehr erfolgreich zu sein, im Sinne von, dass sie zum Beispiel, der Leiter vom Projekt hat das erzählt in einem Interview, wo ich gelesen habe, dass sie eigentlich bis auf einen einzigen Fall kein Problem gehabt haben mit den Mieterinnen und Mietern in diesen Wohnungen. Also dass Vermieterinnen und auch Nachbarn, je nachdem, unnötig Angst haben davor, was da für Leute bei ihnen einziehen und wie denn das Zusammenleben sich gestaltet oder wie die Wohnung nachher aussieht, das scheint anscheinend überhaupt nicht das Problem zu sein. Sie sagen aber, es bräuchte ein Coaching für Vermieterinnen und Nachbarn.
Okay.
Und in Bern ist Housing First auch ein Thema und auch dort wird das Pilotprojekt in Erwägung gezogen. Das heisst, es sieht aus, als wäre das ein Modell, das sich so ein bisschen durchsetzen würde.
Ja, ich glaube, also Finnland ist nicht das einzige Land in Europa, das damit jetzt gute Erfahrungen gemacht hat. In anderen skandinavischen Ländern funktioniert das offenbar auch recht gut. Also ich glaube schon, dass es sich durchsetzt und auf internationaler Ebene. Das ist schon auch der Eindruck, den ich habe. Also ich glaube einfach nur, wenn ich mir die Schweiz so anschaue, von ja den Wohnungsmarkt zum einen und auch den komplexen Aufbau, also Kantone, Gemeinden, Bund und so weiter, wird es hier vielleicht schwieriger als in manchen anderen Ländern, die zentralistischer sind quasi in der Organisation.
Wir haben jetzt nur über Vorteile geredet von dem Projekt. Gibt es auch Nachteile von dem Konzept?
Also ich sehe ehrlich gesagt keine. Mhm. Also ich habe wirklich nichts Negatives irgendwo gelesen oder auch gehört. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Nein, ich glaube, es ist wirklich ein Erfolgsmodell, wie man sieht in Finnland. was ich gelesen habe, ist in den USA, zum Beispiel in New York, eben, dass halt wirklich die Leute auch anzieht von überall her. Weil dort ist der Ansatz ja in den 90er Jahren eigentlich entstanden. Und das vielleicht ist aus je nachdem, von welcher Perspektive dass man schaut, aber eben, das möchte man auch nicht das Magnet sein, um all die Menschen halt anziehen. Also das ist etwas, was vielleicht die Stadt am wenigsten noch betrifft, aber
ja, das ist ja das, was wieder für die nationale Strategie
genau,
spricht.
Genau.
Also es ist natürlich, ich meine,
auf nationaler Ebene ist das ja eigentlich delegiert worden an Kantone und an Gemeinden.
Also jetzt in der Schweiz.
In der Schweiz.
Genau, genau.
Genau.
Das ist eben das Problem, was ich da sehe. Also wegen Nachteilen. Ich meine, es ist natürlich immer die Frage, Nachteile entstehen natürlich dann, wenn es nicht gut gemacht wird, oder? Also beispielsweise würde man jetzt sagen, okay, wir geben jetzt jemandem, der 20 Jahre auf der Straße gewohnt hat, einfach eine Wohnung, also gelebt hat, eine Wohnung so, und lassen den da alleine, dann würde es wohl eher nicht funktionieren oder dann wäre es sehr schwierig. Und dann, ich habe das gelesen in verschiedenen Artikeln, ist die Umstellung da natürlich auch groß. Also wenn man dann auf der Straße gelebt hat, vielleicht da sogar eine gewisse Gemeinschaft hat, wie es manche dann auch haben, und dann sitzt man plötzlich ganz einsam in so einer Wohnung, dann wäre das natürlich nicht so optimal. Also das heißt, es braucht tatsächlich dann für jeden Fall, muss man gucken, was braucht der Mensch, wie viel Betreuung braucht es, was braucht es, um praktisch da diesen Übergang in geregelteres Leben gut zu meistern. Also sonst kann es natürlich tatsächlich auch nicht funktionieren.
Ja, Cornelia hat es gesagt, sehr entscheidend ist, dass die Leute nicht sich selber überlassen sind und dass sie nicht einsam vereinsamen. Und das habe ich auch jetzt da, ist mir das aufgefallen bei der Reportage, dass mir gesagt wurde, ist eben, viele gehen trotzdem noch, obwohl sie jetzt die Wohnmöglichkeit haben, irgendwo in ein Angebot, zum Beispiel vom Sozialwerk Sieber, zu einer Stube, die ganz in der Nähe ist, einfach um dort auch Gesellschaft zu haben.
Wenn wir jetzt noch einen Schritt nochmal zurückgehen, auch nochmal von der zentralen oder nationalen Strategie, die du gesagt hast, Cornelia, du hast im Vorgespräch gesagt, es gibt auch eine Strategie in der EU. Kannst du da noch etwas dazu sagen?
Also es gibt Ziele und auf die hat man sich geeinigt. Bei einem Treffen in Lissabon, und da hat man gesagt, man möchte eigentlich für die gesamte EU, man möchte eigentlich die Obdachlosigkeit bis 2030 beseitigen. Genau.
Das ist nicht so viel Zeit.
Nee, da ist nicht mehr viel Zeit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da eher pessimistisch, dass das funktioniert. Es ist tatsächlich so, also das Gute an diesem Ziel ist schon, dass es die Debatte, glaube ich, sehr, sehr stark lanciert hat, auch in vielen großen Städten. Also es ist wirklich in vielen Städten, Berlin, Kopenhagen und sonst wo, also in ganz vielen Ländern ist es einfach jetzt wirklich ein Thema. Und der Juha Karkinen meinte zum Beispiel eben, Norwegen und Dänemark sind relativ nah dran, eben so ein Ziel zu erreichen oder sehr erfolgreich. Aber in vielen anderen Ländern sieht das eben nicht so aus. Und
gerade im Süden von der EU, wo man auch sehr viele MigrantInnen hat, die nachher auf der Straße leben, das sind wahrscheinlich nochmal ganz andere Dimensionen von so der Problematik mit Obdachlosigkeit in einem Land jetzt wie Italien, stelle ich mir vor.
Das denke ich auch. Und vor allem ist es ja so, dass dieses Problem sich ja nicht lösen wird, oder? Also das Migrationsproblem und die Ströme, die es gibt nach Europa und die sich dann ja auch auswirken irgendwann in solchen Statistiken, die werden wohl nicht abbrechen. Also insofern, glaube ich, wird das ein Thema sein, was uns noch länger beschäftigt, und ich glaube auch wirklich gar nicht, dass sich dieses Ziel halten lässt. Aber es ist immer, finde ich, besser, ambitionierte Ziele zu haben als gar keine.
Es scheint mir wieder so ein Thema, wo man irgendwie heranschaut auf irgendein Projekt oder ein Konzept, wo ein spezifisches Problem anpackt und nachher merkt, dass eigentlich die systemischen Zusammenhänge so kompliziert sind und die Wurzeln von diesen Problemen völlig noch einmal anders liegt. Oder wenn man die Migration anschaut, dann haben wir Krieg, dann haben wir globale Ungerechtigkeit und so weiter. Und es gibt einem dann so einen grossen Blick und gleichzeitig sind wir in der Stadt unterwegs und sehen Leute, die ohne festen Wohnsitz sind. Mich würde jetzt noch wundern, zum Schluss, jetzt mit der Beschäftigung, die ihr gehabt habt, mit dem Thema, seht ihr obdachlose Leute anders, wenn ihr jetzt in Zürich unterwegs seid?
ich finde, in Zürich ist das Problem nach wie vor nicht sehr, sehr sichtbar. Also ich war vor kurzem in Straßburg und dort ist mir das ist wirklich augenfällig. Es hat sehr, 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 sehr viele Menschen ohne Obdach, die auf der Straße sind. Ich habe schon viele Sachen gemacht mit Obdachlosen, in vielen verschiedenen Zusammenhängen. Und natürlich kommt man einen anderen Zugang über und ist sich einfach dem Problem mehr bewusst. Das finde ich schon auch noch wirklich entscheidend. Also wenn so, wie jetzt eben die Obdachlose, die ich da kennengelernt habe, es ist einfach für unser Land und überhaupt, es ist unwürdig, dass Menschen müssen so auf der Straße sein, die nicht wollen. Es gibt ja auch ein paar, die das bevorzugen und die das freiwillig auch möchten. So. Aber wenn jemand das nicht möchte, dann muss Politik alles unternehmen, Gesellschaft, um einfach irgendwie das Wohnen ermöglichen.
Cornelia, du hast ja für die Ausgabe vor allem das Experteninterview jetzt geführt. Hat das Thema trotzdem noch etwas ausgelöst bei dir?
Wenn du jetzt ja, ich meine, direkt. Es ist natürlich schon so, man setzt sich dann mit dem Thema auseinander und es wird einem klar, wie privilegiert man selber ist. Also für die Wohnung, die ich habe in der Stadt Zürich, das ist eigentlich das, was es mir vor Augen wieder mal geführt hat. Ja. Also insofern war es ja doch auch ein Thema, was mich schon auch berührt.
Danke vielmals, dass ihr da gewesen im Stammtisch und erzählt habt von dem Themenschwerpunkt. Wir tun euch all die Artikel, die wir erwähnt haben, verlinken und auch den Link zu dem Projekt in Zürich, dass ihr da noch mehr darüber erfahren könnt. Und uns nimmt Wunder, wie ihr das seht, wie ihr mit Leuten umgeht, die ihr begegnet im Alltag, die obdachlos sind, die keinen Wohnsitz haben, wie euch das berührt, betrifft oder ob ihr selber vielleicht in einer Situation seid, wo ihr Angst müsst haben um eure Wohnung, um eure finanzielle Situation, schreibt uns mega gerne einen Kommentar oder auch persönlich eine E-Mail an contact@reflab.ch und sonst hören wir uns nächste Woche wieder im Stammtisch. Tschüss zusammen.